Als kleine Parenthese haben wir jetzt einzufügen, dass wir uns eigentlich getroffen haben, hier zusammen in Berlin, bei furchtbar kaltem Wetter mittlerweile, und wollten eigentlich den Jahresrückblick 2023 machen, erleben das allerdings in einer Woche, in der normalerweise noch Winterpause ist, die allerdings so viel politische Dynamik entfaltet hat, dass wir doch glauben, dass wir darauf kurz zurückblicken müssen. Dementsprechend einmal ganz kurz vorab der Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick KW1 2024. Und wir blicken auf eine Zeit, in der wir A, schon wieder keine Haushaltseinigung haben, dafür jetzt eine Haushaltsverständigung. Wir blicken auf Bauernaufstand und Bauernproteste. Wir blicken auf neue Parteien, die sich rechts wie links gründen, mit neuen Mitgliedern und so weiter. Dementsprechend, wie seid ihr ins Jahr gekommen mit dieser Flut an Nachrichten plötzlich?
Ja, es ist schwer, weil es sind... weil das Entwicklungen sind, die einfach auch unnötig sind, muss man ja wirklich so sagen. Also kein Mensch, wenn ich jetzt auf die Partei von Herrn Maaßen schaue, kein Mensch braucht diese Partei. Ich meine...
Dann können wir es gleich belassen jetzt, oder?
Das ist das Thema abgehakt. Das Thema ist abgehakt, ja. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, also... Man versucht da irgendwie zu sagen, es gibt hier eine Repräsentationslücke zwischen der Union und der AfD, also quasi eine AfD-Light, die aber die gleiche Programmatik hat wie die AfD und die Union. Das war ja das Statement von Herrn Maaßen, ja, die Kernposition der Union soll diese Partei abbilden. Sie soll aber irgendwie an die AfD ranrücken, genau. Und gleichzeitig aber in der Tonalität nicht so aggressiv sein wie die AfD, sondern deswegen eher auch konservative Wähler ansprechen, die jetzt noch bei der Union sind. Also das ist doch wirklich ein Clusterfuck.
Ja, aber ist das nicht...
Das ist völlig unlogisch.
Aber geht es denn Hans-Georg Maaßen wirklich um eine Programmatik? Also als ich dieses Statement gelesen habe von wegen, wir von der Werteunion haben Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden gemacht, wo ich schon mal Nummer eins lachen musste, und als zweites... von diesem ganzen Statement eigentlich nur hängen geblieben ist, Angela Merkel ist immer noch doof und deswegen mache ich jetzt meine eigene Partei.
Ja, das ist die Kernmotivation. Das ist ja
das Ding, ist ja auch, sie meinen ja auch immer, sie wollen die Union wieder in ihrer ursprünglichen Form herstellen. Das ist ja die Erzählung, die sie da haben. Ja? Aber das wird bedeuten, klares Bekenntnis zu Europa und zur Europäischen Union. Das wird bedeuten, klares Bekenntnis zur Westbindung und zur USA, zu den USA, nicht in Richtung Russland. Klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Ja? Und wenn das sozusagen die ursprüngliche CDU ist, dann kann man auch bei uns bleiben, weil dafür stehen wir nach wie vor. Ja. Und dafür haben wir immer gestanden. Und genau aus diesem Grund ist diese Partei unnötig wie...
Ein Kopf. Ja, es ist halt auch meine ewige Frage, was soll denn da überhaupt? Und ganz ehrlich, Hans-Georg Maaßen hat dann Welt-TV ein Interview gegeben und ich habe mir das wirklich dreimal angetan. Das war so skurril und das war wirklich zum Fremdschämen, weil auf die Frage, was denn seine inhaltliche Programmatik sei, kommt er mit Gender, Heizungsgesetz abschaffen und wir brauchen irgendwas bei Migration. Das war wirklich der gesamte Inhalt. Und in allen drei Bereichen ist die CDU weit besser aufgestellt. Ja. Und ich verstehe überhaupt nicht. Mein Eindruck war, Hans-Georg Maaßen hat in den letzten zwei Jahren Politik überhaupt nicht mehr verfolgt, sondern nur noch um sich selber gekreist.
Den Eindruck hatte ich auch, weil ich habe mir das auch angeschaut und mir ist der Satz im Gedächtnis geblieben, die Merz-CDU würde nicht Migration thematisieren und Energiepolitik. Wo lebt dieser Mensch?
Ja. Ja? Also wir machen seit Monaten nichts anderes.
Keine anderen Themen spielen wir größer als diese beiden. Und dann noch Gendern, genau. Das war dann noch der andere Punkt. Ich sehe da kein Wählerpotenzial. Ich habe das wahrgenommen, dass die Bubble auf Twitter, auf X, sehr überheblich ist. Da werden schon Prozentzahlen angegeben von 5 bis 10 bis 15%, die diese Werteunionspartei gewinnen würde. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich denke, in dem Bereich sind die Wähler schon verteilt. Da kommt ja dann noch das BSW dazu. die links-rechte, rechtspopulistische Partei Wagenknecht, die da sich auch bilden soll.
Mit zwei neuen Führungsfiguren, Fabio De Masi und der ehemalige Oberbürgermeister Düsseldorfs.
Korruptionsgeisel, nein, wie heißt der?
Thomas Geisel, ja.
Genau. Also das ist ja...
Ich weiß auch nicht, wo das Potenzial da stecken soll.
Weil es gibt weder für Unionswähler, die jetzt bei der Union sind, es gibt weder für AfD-Wähler, die da jetzt bei der AfD nun mal sind, jetzt Bedarf für so eine Partei. Jetzt,
vor allen Dingen, was soll das auch für eine Funktion sein? Nehmen wir alleine das, was Marcel gerade aufgezählt hat, wofür die CDU nun mal seit Adenauer nun mal steht. Wie kann man, wenn das gilt, wie kann man dann parallel sagen, man sei aber gesprächsbereit mit der AfD? Ja. Also das schließt sich doch komplett aus.
Ja.
Und wer ist dieser Krall überhaupt? Also da habe ich ja Dinge gelesen, wo ich ja denke, hui, da sitzt der Aluhut aber auch ein bisschen eng am Kopf.
Weißt du, was ist das für ein Typ?
Ich weiß es gar nicht. Ich bin nicht
mit dem beschäftigt.
Aber der kommt doch mit irgendwelchen komischen Verschwörungstheorien sogar gesponsert, also als Werbung.
Ja, ich habe mich im Zuge jetzt dieser Ankündigung auch ein bisschen mit ihm beschäftigt, mit dem Herrn Krall. Also im Prinzip, der war vorher nie parteipolitisch gebunden, hat einen Doktortitel gemacht, in der Volkswirtschaft war Lehre, war ein paar Jahre auch Berater, tatsächlich auch bei großen Investmentbanken. Zum Schluss jetzt am Ende, ich glaube 2020, war er Geschäftsführer der Degussa Goldhandel GmbH und wurde da allerdings geschasst vom Vorstand. Weil er der Währungsapokalyptiker ist, der ja auch für 2020 das Ende des Euros vorhergesagt hat. Und dort
auch das Max Rutte nicht auch schon mal?
Ja, genau. Also das sind so die Leute, die da Seminare anbieten, wo du dann für teuer Geld hingehst, ja, du kannst da die Bücher dann kaufen und dann wird dir gesagt, was du zu tun hast, ja.
Die Bücher kaufen von dem Euro, der dann nichts mehr wert sein wird.
Ne? Ja, genau. Das mal fest. Ja, genau. Du bezahlst dann mit der mit der mit der wertlosen Fiat-Währung. Und genau, also da bist du dann gut aufgehoben, kannst dir das alles dann kaufen, schöne Bücher, kannst dir Autogramme holen und er gibt diese Seminare jetzt. Weil er wurde, wie gesagt, geschasst als Geschäftsführer, weil der Vorstand gesagt hat, oh, der ist mir jetzt ein bisschen zu weit rechtslibertär abgedriftet, rechtspopulistisch und das passt nicht zur Degussa. So, und da hat er dann gesagt, na gut, dann mache ich jetzt mein eigenes Ding und gebe jetzt Seminare.
Schön.
Ja. Und gründet jetzt und ist jetzt für die Wirtschaftspolitik zuständig in der Werteunionspartei.
Das klingt doch vielversprechend.
Ja. In der WUP.
In der WUP.
Die WUP.
Ja, aber hast du noch einen Kommentar dazu oder eigentlich hat sich schon erledigt?
Ich habe das Gefühl, ich verschwende da Wörter, wenn ich mich darüber echauffiere. Ich glaube, du hast vorhin so schön gesagt, es ist so unnötig wie ein Kropf, es braucht niemand. Sollen sie es machen, sie werden sich wahrscheinlich am Ende des Tages mit der AfD behaken und ich glaube auch, dass die AfD deshalb da jetzt auch kein großer Fan davon ist, auch wenn der ein oder andere das so signalisiert hat. Aber bitte, wenn sie es brauchen, für uns ist es leichter, den Unvereinbarkeitsbeschluss zu haben und am Ende des Tages den Leuten die Tür zu zeigen.
Okay, apropos Tür zeigen, das heißt, wir schließen das Thema und gucken, was da kommt. Also ich habe ja dazu noch gesagt, ich bin mal gespannt, ob die es überhaupt schaffen, regelkonform Wahllisten und termingerecht das alles aufzustellen. Und
die Strukturen aufbauen.
Ich glaube, das einzig Lustige an der Sache ist noch, dass man es nicht erklärt hat, wenn es nicht klappt, bleibt halt in der Union. Das ist alles so konfus und inkonsistent. In dem Sinne, ja, ich glaube, das Haken dran, oder? Also.
Ja, und was Bestes kann es in dem Sinne ja auch nicht passieren. Weil jetzt ist der PAV dann auch hinfällig, das geht ja jetzt dann direkt durch die nächste Instanz, wer eine konkurrierende Partei gründet, der hat in der Union nichts zu suchen.
Ja.
Und das gilt dann auch für diejenigen Mitglieder der Werteunion, die dort mitmachen.
Ja,
sie sagen ja selbst, sie haben 4.000, aber das sind ja bei weitem nicht, das sind ja erstens, muss man gucken, ob die Zahl stimmt, aber das sind ja auch bei weitem nicht alles Unionsmitglieder.
Also und ich hab nicht einen Funktionärs- oder Mandats- oder Amtsträger von uns gesehen, der sofort gesagt hat, Hans-Georg, schön, dass du es machst, ich bin dabei.
Ja, gibt es ja auch nicht.
Also keinen einzigen.
Nein.
Und ich glaube, damit ist das Thema auch
erledigt.
Ja. Allerdings setzen die sich natürlich jetzt direkt auch auf einen Protest, der sich für die kommende Woche angekündigt hat, den Bauernaufstand, wo wir aber dieser Tage unschöne Szenen gesehen haben und Twitter und eine gesamte Medienbubble mal wieder völlig abgedreht ist, um es im Kern und Ergebnis festzuhalten, weil sich irgendwie die Erregung doch wieder nur auf etwas bezogen hat, was in der Art und Weise, wie es dargestellt wurde, dann doch nicht gestimmt hat. Was war da konkret passiert?
Ja, was ist da passiert? Ich meine, die Bauern haben ja erstmal protestiert aufgrund der Haushaltseinigung, um es mal freundlich auszudrücken, der Ampel vor Weihnachten. Und das kann man jetzt gerne gut oder schlecht finden, was dort entschieden wurde. Am Ende des Tages hat man ja auch an den Reaktionen von Cem Özdemir gesehen, aber auch von anderen Ampelpolitikern. Da war überhaupt nichts abgestimmt, da gab es keine einheitliche Linie, es wurde nicht ordentlich kommuniziert, mit den Betroffenen natürlich auch nicht gut gesprochen, ausgetauscht. Es gab dann die Demos, es gab dann auch unschöne Aufnahmen, Videos, wie es meistens ist, wenn man solche, ich sag jetzt mal, Bewegungen sich entwickeln. Aber auf das, was du jetzt hinaus willst, ist natürlich die Blockade oder die Demonstration bei der Fähre von Robert Habeck, die vorgestern, rückblickend vom Samstag, dem 6. Januar, passiert ist. Und ich glaube, da ist erstmal die Reaktion richtig zu sagen, Robert Habeck ist von seinem Urlaub gekommen mit seiner Familie. Eine spontane Demonstration an der Anlegestelle, so wie man das gesehen und mitbekommen hat, die am Ende dazu führte, dass er dort weder aussteigen konnte, noch dass sich die Situation hat auflösen lassen durch Gesprächsangebote und am Ende des Tages die Fähre wieder abgelegt hat und daraufhin einige versucht haben, auf die Fähre zu gelangen. Und ich glaube, ganz kurz, die Reaktion dazu muss erstmal sein, das, was wir da gesehen haben, ist dumm, gefährlich und diesem ganzen Bauernprotest überhaupt nicht hilfreich, ganz im Gegenteil. Und daraus entspann sich eine hochinteressante Debatte. Da können wir jetzt gerne drauf eingehen. Ich wollte das einmal kurz...
Ich wollte jetzt quasi einmal für uns alle, nur damit uns da wieder nichts Falsches nachgesagt wird. Ich glaube, wir verurteilen alle, wenn einem Minister, wie egal welchen Menschen in Deutschland, einfach... dass jemand so bedrängt wird, dass er sich nicht mehr frei bewegen kann. Also, dass das in jedem Fall so verurteilen ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Und dass das dann auch noch im privaten Umfeld aus dem Urlaub kommen passiert, ist einfach eine Übergriffigkeit, die nicht geht.
Das ist so selbstverständlich, dass ich es leid bin, auch sowas ständig zu wiederholen, weil ich der Meinung bin, Demokraten dieses Verständnis sowieso teilen. Ich muss das nicht herausfordern bei anderen und unterstellen und was auch immer und wer hat sich stärker abgegrenzt. Ich finde es selbstverständlich, dass wir da sagen, sowas geht nicht.
Aber für den Twitter-Diskurs und die Entwicklung des Spins darum, das ist ja eine relevante
Maßnahme. Da ist es wieder eine andere.
Manuel.
Ich wollte nur sagen, also Robert Habeck ist das eine natürlich, aber das andere, da waren ja auch noch andere Menschen auf dieser Fähre, die zu ihrem Zug wollten, die Anschlussflüge hatten meinetwegen, die mit dem Auto irgendwo hinfahren wollen. Es war ja nicht nur Robert Habeck, weil das musste ja wieder das Schiff ablegen, dann mehrere Stunden da irgendwie rumdüsen und dann irgendwie um 1.25 Uhr oder so ist er ja dann von Bord gegangen. Und das ist einfach eine Übergriffigkeit, die geht nicht. Ja? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja auch Robert Habeck Gesprächsangebote unterbreitet hat, die nicht angenommen wurden. So das dazu. Und um den Bogen dann zu spannen, das ist ja etwas, wo man sagen muss, da sind wir uns alle einig als Demokraten. Aber als Demokraten machen wir uns da jetzt auch nicht gegenseitig irgendwie Vorwürfe und sagen, deine Kachel hat das irgendwie angestiftet oder dein Wort hat das...
Deine mangelnde Distanzierung hat dazu geführt. Ja.
Aber diese Instrumentalisierung, die nervt jetzt wieder schon
wirklich. Aber genau das müssen wir nochmal sortieren, weil als das passiert ist, habe ich auf Twitter parteiübergreifend von allen Demokraten der politischen Mitte, von Gelb, Rot, Schwarz, Grün, jeweils nur gelesen, geht nicht, hört auf damit, ihr nutzt den Bauern nicht, der Bauernverband hat sich distanziert.
Deswegen ist es erledigt
übrigens. Und dann wurden wir alle am nächsten Morgen wach. Genau, ich landete in Berlin und wir hatten plötzlich eine Diskussion am Hals, dass CDU, CSU und FDP dafür zuständig waren, aufgrund ihrer angeblichen gewaltverherrlichenden Sprache, was auch immer, oder Diskriminierung der Grünen dafür gesorgt hätte, dass dieser Vorfall passiert ist. Und da hatten wir auf einmal einen Spin und da setzen so viele Medien drauf.
Ich verstehe den das Spin auch. Den Spin hatten wir aber auch schon in den Wahlkämpfen dieses Jahr.
Ja.
Letztes Jahr.
Der ist nicht neu.
In Bayern, als es diesen Steinewurf da auf Katharina Schulze gab, wurde ja auch gesagt, ja, oh Gott, weil der Söder da so böse zu den Grünen ist, werfen jetzt die Leute Steine auf uns. Ja? Ich weiß nicht, normal, erstmal ist natürlich immer derjenige daran schuld und dafür haftbar zu machen, der es tut.
So.
Ja? Und ich weiß nicht, ob wir jetzt anfangen sollten, solche Taten zu rechtfertigen mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen. Letztlich ist es so, wir sind im demokratischen Diskurs, wir gehen im Wahlkampf auch gerne mal hart rein, inhaltlich. Wir kritisieren auch die anderen. Wir sind auch davon überzeugt, dass die anderen es schlechter machen als wir.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass davon Leute sich bemüßigt fühlen, dann Steine in die Hand zu nehmen und auf Leute zu werfen.
Nein, und ich glaube auch, diese Unmittelbarkeit ist das Problem, ne? Was dich stört oder was uns alle stört. Dass Sprache, wir haben vor uns drüber geredet, selbstverständlich die Gesellschaft prägt und dass sich natürlich auch Sachen verschieben. Das sei mal unbestritten. Aber diese Unmittelbarkeit, das zu instrumentalisieren, zu politisieren und zu sagen, der hat mal Hauptgegner in der Bundesregierung gesagt und deswegen stehen jetzt die Bauern vor der Fähre und blockieren Robert Habeck.
Die CDU das Sachsen hat eine Kachelwahl gemacht und deswegen stehen da jetzt die Bauern.
Ja, ja, und das ist genau diese Unmittelbarkeit, was halt total hirnrissig ist, weil wenn wir uns ja anschauen, wer sind diese Leute, die sich dort bewegen, das ist ja auch ein bestimmtes Milieu, das ist ja nicht der Durchschnittsbürger, der normale. Da waren ja auch Kinder irgendwie und so weiter, die waren Familien, Babys. Die haben ja da nichts gemacht. Das waren ja bestimmte Gruppen dort. Und diese Leute, die sind nun mal irgendwie im Orkus der AfD, die sind in Gruppen wie, Freies Schleswig-Holstein, Freie Sachsen, in Selner-Gruppen. Und was in diesen Gruppen passiert, da passiert die Radikalisierung so doch es. Nicht etwa, weil irgendwie mal eine Zuspitzung in einem Wahlkampf ist oder irgendwie mal die CDU Sachsen mal eine Karre gemacht hat.
Die werden die sind jeden da schon gefallenen viel weiter. Sack Reis zur Radikalisierung nutzen.
Und da ist die Sprache verroht. Da wird gesagt, wir brauchen einen Volksgerichtshof, der diese Volksverräter anklagt und ins Gefängnis bringt. Diese Bande muss weg, die da oben und so weiter. Da ist die Radikalisierung. Doch nicht etwa, wenn irgendwie ein Söder sagt, Mensch, ja, die Grünen haben kein Bayern gehen, wo sich jeder drei Tage lang kindisch drüber aufregt. Wo ich denke mal, meine Güte, Leute, das ist
Genetik.
Ja, Eugenik und was sich da alles gelebt. Furchtbar.
Fußballgehen und so weiter.
Da
gefällt sich der Intellektuelle am Ende des Tages halt in dieser Auseinandersetzung um Semantik, um die Relevanz der Sprache etc. Was mich jetzt gestört hat bei dem konkreten Vorfall bei Habeck ist, es sind die gleichen Personen. Und wenn ich gleiche Person sage, ist es selbstverständlich eine Pauschalisierung. Ich will jetzt nicht anfangen, Namen aufzuzeigen. Aber es sind diese gleichen Kommentatoren, die sich bei jeder Pauschalisierung, bei jeder Zuspitzung über mangelnde Differenzierung auslassen. Mhm. Über die Pauschalisierung per se. Mhm. Über die, ja, es sind ja nur Einzelne in dieser Gruppe etc. Womit sie übrigens recht haben. Aber es sind übrigens genau die gleichen, die jetzt ihre Artikel schreiben über die Mistgabeldemonstranten, die Faschos, die Bauernnazis und was weiß ich nicht alles, was du dort hörst, die quasi alle Menschen und wie du es gerade gesagt hast,
Kartoffelmob.
Lynchmob etc. Da stehen ganz normale Menschen und ja, da sind 5-10%, ich habe keine Ahnung, wie viel es sind, aber natürlich ist das die Minderheit oder ein paar die unterwandern quasi, die dort stehen und die das nutzen für ihre Zwecke und die über die Stränge schlagen und vielleicht auch ein paar Halbstarke, die versuchen, durch Sicherheitskräfte durchzugehen. Ja. Aber am Ende des Tages ist die Reaktion, die wir sehen aus dieser Gruppe von Kommentatoren, genau das, was die Leute bezwecken wollten. Und sie kriegen es. Ja. Und genau das ist mein Problem, dass sie genau jetzt
genau das bekommen. Die AfD reibt sich die Hände. Ja. Die Demokratiefeinde sagen, wir haben's, wir müssen eigentlich das nur noch spielen lassen, weil der ja. Bauer dort draußen, der Bäcker dort draußen, wir haben das Schild, habe ich heute gepostet, der denkt sich halt, nee, Leute, ihr habt eine Entscheidung getroffen, mit der wir nicht einverstanden sind. Und egal, was irgendjemand an der Küste gemacht hat, was ihr macht, ist uns zu dämonisieren, in einen Topf zu hauen. Und das geht natürlich nicht.
Und das, die Sache ist ja, das ist ja das Ziel der AfD. Sie setzt überall, versucht sie, solche sozialen Proteste irgendwie zu vereinnahmen, versucht da reinzugehen, sie anzuheizen. Mit ihren Leuten da reinzugehen, mit irgendwelchen Postings in diesen Gruppen und so weiter, um eben genau diese Situation hervorzurufen, dass wir als Demokraten uns dann noch gegenseitig an die Gurgel springen, das verschärfen, Kartoffelmob, Trecker, RAF, keine Ahnung, das verschärfen, die Spannungen nehmen zu und am Ende steht dann die AfD als Gewinnerin da, weil wir uns, wir will alle Schaden nehmen. Alle Parteien nehmen Schaden, wenn man so argumentiert und den Mediendiskurs genauso.
Und da hast du gerade eigentlich den Punkt gemacht, wo jetzt jeder vernünftige Mensch fragen würde, ja, aber was hätten wir denn tun sollen? Oder zumindest im Nachgang ist man ja immer schlauer. Ja, ich sag euch, was wir hätten tun sollen. Wir hätten einfach diesen Tag, wo, wie Daniel gesagt hat, quer durch die Bank alle klar verurteilt haben, hätten wir den Diskurs beenden müssen.
Ja.
Wir hätten.
Ja, aber dann frag mir mal, warum wir dann plötzlich von dezidiert linker Seite diesen neuen Spin bekommen haben. Glauben die allen Ernstes nach dem, was all das Jahr davor passiert ist, dass die noch irgendwie einen Blumentopf damit gewinnen, der CDU irgendwie eine Rechtsoffenheit nachzusagen?
Ich glaube nicht mal, dass es jetzt in der Debatte. Also ich glaube, es ist schlimmer. In der Debatte würde ich mich gar nicht mal auf die CDU, FDP. Ich glaube, das haben sie versucht. Dann haben sie gemerkt, dass da niemand mitmacht. Haben sie es wieder sein lassen. Hier gehen sie explizit gut, gegen eine Berufsgruppe.
Wir alle drei haben einen neuen Block bekommen.
Klar, aber schau mal, die aktuelle Diskussion ist fokussiert auf eine Berufsgruppe. Die Landwirte sind die Feinde. Das wird gerade gemacht. Und das finde ich viel gefährlicher, weil sie sollen es bitte, wenn, dann auf die CDU oder wen auch immer fokussieren. Wir sind am Ende des Tages ja auch die politischen Stellvertreter von Interessengruppen. Bringt den Hass her, schickt den auf die Parteien, dort gehört er in der Auseinandersetzung hin. Aber was hier passiert ist, man geht direkt auf eine große Gruppe von Menschen, die selbstverständlich in der Masse mehrheitlich friedlich sind, einen wichtigen Beitrag in dieser Gesellschaft leisten, essentiell sind für unsere Wirtschaft. Und am Ende des Tages frage ich mich, wie kann man bloß so naiv sein, dass man das politisch instrumentalisiert, weil man gewinnt nichts. Du kannst mir nicht erzählen, dass man was gewinnt. Und deswegen ist, glaube ich, auch das einzige Narrativ, was du von linker Seite aktuell hörst, Demokratie verteidigen. Und das ist so, wenn du gar nichts mehr weißt, schwadronierst du was von Demokratie verteidigen.
Ja, das wird wahrscheinlich.
Muss man einfach so sagen. Ja. Mhm. Ja.
Also blicken wir zu Beginn des Jahres eigentlich auf den Moment, dass wir vor einer gespaltenen Gesellschaft stehen?
Wir sind schon mittendrin. Ich glaube, die Tatsache, dass wir hier auch nur noch von links und rechts reden, ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, dass diese Gesellschaft schon gespalten ist. Und ich glaube, die Gesellschaft wird nur dann wieder befriedet werden, wenn du eben, das klingt jetzt hart, aber ich glaube, du brauchst wieder eine Neusortierung in der Politik, wo du nicht alles, was progressiv und links ist, auf der einen Seite und alles, was irgendwie nicht progressiv und links ist, auf der anderen Seite hast.
Also die Rückkehr der Volkspartei.
Oder Koalitionen, die komplementär sind.
Also das geht in die Richtung, worüber ich jetzt auch die Tage nachgedacht habe, wie wir da rauskommen aus dem Schlamassel. Wir müssen halt rauskommen aus diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Hm. Flüchtlinge nur gut oder nur schlecht.
Genau.
Bauernproteste nur gut, nur schlecht. Und das kannst du beliebig weiterziehen. Schulden nur gut, nur schlecht. Nein, es gibt immer Grautöne dazwischen, man muss immer abwägen. Nicht jeder Flüchtling flüchtet, aber es gibt auch viele, die gut aus guten Gründen hierher kommen.
Ist aber die Gesellschaft überhaupt noch bereit, diese Grautöne anzunehmen? Oder sind wir so verhärtet?
Glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind eben nicht so verhärtet in der Gesellschaft. Ich glaube, dass die meisten Menschen, oder ich glaube wirklich, die meisten Menschen sind vernunftbegabte Wesen, die am Ende des Tages deshalb in der Schwarz-Weiß-Denke gefangen sind, weil wir das politisch vorleben. Ich glaube, dadurch, dass wir politisch ein Schwarz-Weiß geschaffen haben, durch Ampel und Opposition, und niemand will eigentlich mit den Schmuddelkindern am Rand spielen, aber faktisch haben wir nur, entweder bist du in der Union oder du bist gegen die Union oder du bist in der Ampel oder gegen die Ampel. Und das, finde ich, hat sich auf die Gesellschaft übertragen. Und ich glaube, der erste Schritt, um das zu lösen, ist, indem wir wieder anfangen, Konstellationen zu schaffen, wo wir zum Kompromiss gezwungen sind. Weil ich glaube, so wie wir aktuell sitzen, haben wir nur ein Für und Gegen. Das ist meine Meinung.
Es ist halt auch eine Entwicklung, die es nicht nur bei uns gibt. Wenn wir in andere Länder schauen, die USA sind uns da etliche Jahre voraus, was die Entwicklung anbelangt. Und wir holen die jetzt in gewisser Weise nach. Wir müssen halt dafür sorgen, dass es nicht so eskaliert, wie es in den USA eskaliert ist, weil da ist es ja zum Teil so, dass Demokraten und Republikaner innerhalb von Familien nicht mehr miteinander reden und sich auf den Tod hassen. Ja? Da muss man halt schauen, dass man das verhindert. Nur, ich weiß nicht, ich bin da auch nicht so optimistisch, dass man diese Entwicklung aufhalten kann insgesamt, weil wir haben schon öfter zum Beispiel über TikTok geredet, wenn man sich anguckt, was die Jugend, mit was die konfrontiert wird, die wird nur mit Schwarz und Weiß konfrontiert. Das eine ist extrem gut, das andere ist extrem schlecht. Komplexe Sachverhalte werden aufs Einfachste runtergebrochen. Ja. Da hast du am Ende.
Das stimmt.
Flüchtlinge sind schlecht. Flüchtlinge sind gut. Ja? Und du hast diese Differenzierung überhaupt nicht mehr, weil du dir kurze Videos anguckst, die ein kurzes Statement dir rüberbringen sollen, die auch am Ende von gewissen Propaganda von gewissen Gruppen gezielt eingesetzt wird. Ja? Und was gerade diese Generation anbelangt, ich glaube, da müssen wir uns noch große Gedanken drum machen, weil das, das beschleunigt sowas nochmal massiv.
Wir haben aber meiner Meinung nach ein Problem an dieser ganzen Sache. Und zwar ist das in der jeweiligen Partei und im Parteiensystem immanent. Wir, uns begegnet ja aktuell ständig auf Twitter, insbesondere uns, diese Forderung, die CDU müsse definitiv ausschließen, mit den Grünen irgendwie zu koalieren oder nicht.
Genau.
Wenn man dagegen argumentiert, dass man sagt, Moment, wir sind hier immer noch politische Mitte und so, dann eskaliert jeder Streit sofort darüber. Ja, das ist richtig extrem.
Ja.
Aber wie reagierst du eigentlich dann als eigentlich Volkspartei darauf zu sagen, Leute, wir haben doch die gleichen Anliegen wie die Grünen auch in vielen Bereichen. Wir sehen nur den Weg anders, aber darüber muss eben demokratisch gerungen werden. Sind wir nicht, und diese Sorge darf man ohne weiteres haben, und die habe ich mit Blick auf weite Teile der Gesellschaft mittlerweile, sind wir da nicht schon auf diesem Point of No Return vorbei, wo man einfach nicht mehr sagen kann, das, was Demokraten eigentlich auszeichnet, und da ist es dann eben kein Schwadronieren über Demokratie, sondern dann stellt sich die Frage, haben wir überhaupt dieses demokratische Bewusstsein noch, um zu sagen, das gehört nun mal zu unserer Lebensart?
Es ist im Moment eine diffuse, allgemeine Unzufriedenheit. Man ist einfach, wir jammern ja auch nur noch. Es ist ja alles schlecht. Es ist nicht alles schlecht. Nicht alles ist gut, nicht alles ist schlecht. Wir leben in der Zeit der Polikrisen. Ja, früher waren ja noch ganz andere Krisen irgendwie unterwegs. Keine Ahnung, da standen sich noch die Blöcke gegenüber und wir hatten Angst, dass hier irgendwie mal eine Atomrakete einschlägt. Und das war ja auch schon mal ganz knapp so weit damals gewesen. Also es ist halt diese allgemeine Unzufriedenheit, die jetzt gerade wirklich den Bann bricht, und du kommst an die Leute teilweise auch nicht mehr ran. Wie du es ja gesagt hast, als demokratische Partei müssen wir natürlich auch, je nach Wahlergebnis, ist vielleicht nicht unsere Wunsch-Koalitionspartner, aber wir müssen natürlich auch koalitionsfähig mit den Grünen bleiben, wenn es das Wahlergebnis nicht anders hergibt. Und so war es schon immer, so funktioniert eine repräsentative Demokratie.
Ich stelle ja nur die Frage, ob wir dieses demokratische Grundverständnis noch überall haben. Nicht innerhalb der demokratischen Parteien, sondern innerhalb der Gesellschaft.
Ich glaube, das Problem ist, die Leute haben früher abends ihre Tagesschau geguckt und haben morgens ihre Tageszeitung vielleicht gelesen und das war's. Und heute machen sie Twitter auf, heute machen sie Instagram auf, heute machen sie Facebook auf, ja, und so weiter und so fort. Heute machen sie WhatsApp auf und kriegen in irgendwelchen Gruppen immer was geschickt und werden immer beschallt mit negativen Nachrichten, mit das ist scheiße, das ist Mist, das läuft nicht gut.
Apropos, dazu ja ganz aktuell in den erst im Hintergrund veröffentlichten Daten vom aktuellen Deutschlandtrend der ARD. Die haben abgefragt, ob Leute mittlerweile Nachrichten aus dem Weg gehen. Das ist eine total interessante Grafik. Sollte man sich mal angucken, dass das mehr und mehr sagen. Die sagen einfach, ich verzichte mittlerweile ganz auf Nachrichten.
Ja, und die Frage, aber sie kriegen es ja trotzdem.
Ja, und das ist dann
wie eben kriegen das, sie so, jetzt?
Aber ist da, die Frage, da ist ja dann auch ein Problem. Ne? Da ist ein mediales Problem auf jeden Fall, aber auch ein parteipolitisches.
Ich finde die Frage, die du ja gestellt hast in Richtung der Grünen, um jetzt mal explizit da zu bleiben, wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie hoch die Antipathiewerte bei dieser Partei sind, etc. Aber es, diese Frage nach Koalition, ja, nein, ist ja genau dieses Schwarz-Weiß-Denken wieder. Mhm. Es gibt nur mit oder ohne. Ja. Man ignoriert dabei schon mal die Tatsache, dass Bund, Länder ganz unterschiedliche Konstellationen sind, etc. Ja, aber genau. Gehen wir doch einfach mal kurz rein und sagen, beide Positionen sind tabu. Also weder der Ausschluss noch irgendwie zu sagen, unbedingt. Kann man denn nicht einfach sagen, nein, es ist nicht mein Wunschpartner. Nein, inhaltlich sind sie mit Sicherheit, also jetzt im Bund, die Partei, die am weitesten weg von der CDU/CSU ist. Und wenn es nicht geht, oder anders, wenn es sich vermeiden lässt, werden wir vermeiden, mit den Grünen in eine Koalition zu gehen. Dennoch werden wir als Demokraten im Interesse unseres Landes immer sicherstellen, dass eine Regierung gebildet werden kann aus der demokratischen Mitte. Punkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du damit irgendwelche Wähler verkraulst. Es geht ja immer dieses Gerücht rum, dass man damit Wahlen verlieren würde, wenn man keine Parteien
Als Beispiel wird halt dummerweise Söder immer
Genau, und das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja auch über Söder gesprochen. Und da habt ihr ja auch meine Meinung gehört. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Ausschluss falsch war.
Ja,
ich glaube, Markus Söder hätte einfach sagen können, nein, ich möchte das nicht. Genau. Ich möchte eine bürgerliche Koalition weiterführen. Und wenn es sich vermeiden lässt, werde ich auch nicht mit den Grünen regieren. Und ich glaube nicht, dass er nur 1% mehr verloren hätte da.
Und gucken wir es uns nochmal an. Das Ergebnis war alles andere als gut am Ende. Es waren 37%. Das ist für die CSU eine Katastrophe. Ja?
Genau, und diese Hypothese, aber hätte das nicht getan, wäre es noch schlechter. Das ist so dieses Quod ergo propter hoc oder wie man das nennt. Also, Glaskugel, danke.
Genau. Naja, aber wenn er von vornherein gesagt hat, genau, wie du gesagt hast, wir wollen es nicht.
Ja,
ist doch legitim. Als CSU kannst du immer Richtung absolute Mehrheit argumentieren, ja, und sagen, wir versuchen hier erstmal für uns Wahlkampf zu machen und für uns die Wahl zu gewinnen.
Ja.
Und was dann passiert, keine Ahnung, dann gucken wir, was die Position
ergibt. Wo ist der Unterschied zwischen den Aussagen, die du aktuell oder seit Monaten von Grünen und SPD hörst, die immer sagen, ja, mit wem wollt ihr denn überhaupt regieren? Mit dieser Merz-CDU kann man ja nicht zusammenarbeiten. Ist das nicht genau so eine Form des Ausschlusses?
Ja,
also am Ende des Tages macht das doch jeder und man muss es bloß immer wieder darauf fokussieren und sagen, ja, natürlich sind wir in einem anderen Lager und haben andere Präferenzen. Aber wir glauben daran, dass Koalitionen grundsätzlich kompromissfähig sein müssen in der Mitte und es auch sind. Das lehrt uns die Geschichte. Also lasst uns darüber nicht diskutieren, sondern jeder macht sein Profil und dann guck mal, was am Ende bei rauskommt. Manuel, Wort zum Sonntag. Samstag. Nee, Sonntag.
Bayern ist ein Feiertag.
Ist richtig.
Ganz genau, Baha. Das ist nämlich genau der Punkt, weil wenn wir in diese Ausschließeritis reinkommen, dann kann eigentlich niemand mehr regieren. Und deswegen treten wir ja an. Wir wollen ja Mehrheiten gewinnen für unsere Politik.
Im Moment, wir wollen erstmal absolute Mehrheiten.
Wir wollen absolute Mehrheiten, genau, wir wollen absolute Mehrheiten gewinnen. Wir werden sehen, ob das klappt. Wenn nicht, dann muss man koalitionsfähig bleiben. Und
lass uns doch mal diese kurze Idee mal eben einen Spin weiterdrehen. Wir werden da ja auf Twitter häufig so angefragt, mit wem wollt ihr überhaupt koalieren, weil wir müssen den Leuten halt auch erstmal wieder klar machen, dass es die CDU auch als Partei alleine gibt. Ja, also ihr habt Grundsatzprogramm, Definitionsfragen hin und her. Und wir haben uns ja irgendwann gesagt, wir gehen jetzt auf die absolute Mehrheit, weil das ja auch das ist, ne, CDU pur erstmal zu verkaufen.
Ja.
Punkt. Und ich sehe auch überhaupt nicht den Anspruch, warum wir das nicht machen sollten. Die Frage dahinter ist natürlich wirklich, und ich habe das ja eben schon mal gesagt, die Frage dahinter ist es dann nicht bei all dem, was wir halt auch in unserem Jahresrückblick diskutiert haben, ist es dann nicht wirklich eigentlich die Stunde einer wiederkehrenden Volkspartei, wo diese unterschiedlichen Interessen in der Gesellschaft vorab parteiintern diskutiert werden? Und sind wir da nicht eigentlich breit genug aufgestellt für? Mit Bund, Ländern etc. innerhalb der Union. Ja, Niedersachsen hat ganze drei verwenden.
Richtig. Das ist ein Grund, warum ich damals in die CDU eingetreten bin, weil mich das Konzept Volkspartei immer überzeugt hat, weil du eben verschiedene Strömungen, verschiedene Bevölkerungsgruppen versuchst zu integrieren und daraus eine gemeinsame Position zu entwickeln. Ja? Das hat in der CDU, in der Union immer geklappt. Wir haben immer einen sozialen Flügel gehabt. Wir haben immer einen liberalen und einen konservativen Flügel gehabt. Ja? Und die CDU hat das über Jahrzehnte sehr erfolgreich praktiziert.
Ich möchte diesen Spin, weil wenn wir immer unsere klassischen Wurzeln auch betonen, auch Grundsatzprogramm etc., ja. Was ich mir dazwischendurch mal aber rein philosophisch schon fast als Frage gestellt habe, jetzt komme ich ein bisschen vor wie Markus Lanz,
in meiner Keminate.
Der Punkt, haben wir mittlerweile nicht eigentlich auch einen grünen Flügel?
Innerhalb der CDU.
Und ich rede jetzt nicht von Klimaunion etc., sondern einfach mal die Frage gestellt, ist das nicht eigentlich etwas, was bei uns immer deswegen zu kurz kommt, weil wir unsere parteiinternen Diskussionen immer noch letztlich auf dem Level der 90er Jahre führen, Arbeitnehmer versus Unternehmer etc., was ja eigentlich sich in sich schon aufgelöst ist. Wir sprechen ja hier nicht mehr über den Unterschied zwischen Kapital und Arbeit. Das ist ja irgendwann mal aufgelöst.
Wir sind selbstverständlich die Klimapartei. Also ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht zu selbstverständlich für die CDU-CSU war, dass die Grünen natürlich sich letztendlich fast ausschließlich über dieses eine Thema definiert haben in den letzten Jahren. Und wir das halt einfach so, ich sag jetzt mal, anderen Interessenvertretern überlassen haben, ist sicherlich unser Fehler. Aber der Anspruch, dass es sich bei uns in der Partei, dass sich jeder Flügel finden kann, der muss meines Erachtens sein. Also jeder demokratische Flügel, wohlgemerkt. Aber selbstverständlich haben wir, wenn du es so willst, auch einen grünen Flügel. Und wir haben auch einen sozialdemokratischen Flügel, wenn du es so willst. Und ich glaube, du hast es vorhin so schön gesagt, natürlich muss dieser Anspruch, also dass wir überhaupt darüber diskutieren, dass eine Partei den Anspruch haben muss, absolute Mehrheit zu haben. Ich meine, dafür bist du eine Partei, dass du im besten Falle so viele Menschen überzeugst, dass du alleine regieren kannst, weil deine Ideen und Konzepte überzeugen. Und dafür musst du dich aber vom Konflikt mit anderen im Tagesgeschäft lösen. Also du musst CDU pur, wie Linnemann es ja nennt, bedeutet ja nur auf sich zu schauen und zu sagen, ich habe eine Antwort für alles. Und das kannst du nur, wenn du alle relevanten Interessensgruppen versuchst, innerhalb deiner Partei abzubilden. Gut. Also das heißt, das eine folgt auf das andere. Und ich sehe das innerhalb der CDU. Ich stelle mal ganz offen die Frage, wer ist denn nicht innerhalb der CDU repräsentiert? Wer würde denn keine Heimat finden?
Russlandfreunde, NATO-Gegner, EU-Gegner.
So, und ist das gut? Ja, also insofern, ich glaube schon, wenn du diese rausnimmst und wenn du jetzt sagst, ja, würden Sozialdemokraten bei uns eine Heimat finden. Wir kennen ja viele auf Twitter, die zu uns gewechselt sind, ja, oder mit denen wir auch häufig interagieren, die früher in der SPD, heute in der CDU sind. Es gibt auch andere Beispiele. Ach, wir kennen SPDler, wir kennen Grüne etc. Also ich glaube, man muss da einfach entspannt auch sein und sagen, wir sind eine Volkspartei. Dieser Abgesang auf die Volkspartei, der hat mich sowieso immer genervt, weil ich glaube, es passte jedem da zu sagen, ja, gibt's ja sowieso nicht, weil niemand wollte sich irgendwie mit der Frage auseinandersetzen oder der intellektuellen Herausforderung, wie schafft man es wieder Werte 40% plus hinzukriegen. Aber warum soll das nicht gehen?
Schön, damit haben wir aber auch wunderbar den Bogen zum Anfang geschlagen, weil ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Das ist auch der...
Bist du jetzt bei Maßen, oder?
Der elementare Unterschied zu dem, was da diese Massentruppe will. Die reden permanent von einer irgendwie konservativen Partei. Das war die CDU nie. Ja. Das ist irrsinnig anzunehmen. Ja. Historisch mal bedingt, wir fangen bei Helmut Kohl an, der galt als Progressiver und als Aufräumer etc. Der hat ja die Partei komplett verändert, auch über 25 Jahre hin. Und Angela Merkel hat die Partei auch wieder verändert. Und das ist das, ich habe da einen Tweet drüber geschrieben, die CDU reagiert immer auf aktuelle Ereignisse. Deswegen, ja, um das vielleicht auch nochmal, weil wir die Diskussion in den letzten Tagen ja auch wieder auf Twitter hatten, dieses ewige Verlangen, irgendwie eine Merkel-Ära abzuarbeiten oder sonst irgendwas, ja, ist Blödsinn. Die Angela Merkel und 18 Jahre Parteivorsitz, das gehört zu unserer Geschichte und in der Zeit hat sich die Partei auch weiterentwickelt.
Eben, wir radieren keine Geschichte aus.
Richtig. Was soll das? So.
Na, die Partei
weiter. Aber heute sind es andere Antworten.
Die Partei hat sich weiterentwickelt, aber auch unsere Wähler haben sich weiterentwickelt. Mhm. Also ja. Was diese Truppe da um Maßen irgendwie da vorschlägt, da will auch in der Regel der
stabilitätsorientierte, konservativ-liberale Wähler nicht mehr zurück. Die Zeiten sind vorbei. Da wird eine Chimäre aufgebaut irgendwie, eine CDU der 80er Jahre, der 90er Jahre. Diese Zeiten sind vorbei.
Und die Gesellschaft hat sich vorbei. Geändert.
Ja.
Und das ist ja das Ding, konservativ heißt nicht, wir gehen zurück und
ja.
lassen so wie...
Das ist reaktionär.
Deswegen sage ich immer, die Maßensuppe ist ein renitenter, reaktionärer genau. Realitätsverweigerer genau. auf Flügel.
Ja, genau. Und ich denke auch, wir Christdemokraten, wir haben natürlich einen Nachteil. Und da bin ich auch immer bereit, den anzusprechen. Ja, wir wollen an der Spitze des Fortschritts stehen, etc. Aber ich persönlich definiere es immer so, dass unser Anspruch ja eigentlich sein müsste, dass wir den Fortschritt nicht bremsen, sondern dass wir dafür sorgen, dass niemand zurückbleibt, ja. dass alle mitkommen. Ja. Und zwar, dass alle die Entwicklung noch sehen, also nicht abgehängt werden. Und das ist für mich ganz, ganz essentiell. Warum? Weil ich glaube, es ist eine der größten Herausforderungen, von Parteien, die den Regierungsanspruch haben, wie einer CDU, CSU, dass wir gleichzeitig regieren können und uns strategisch weiterentwickeln. Und ich glaube, dass keine Partei bisher in der Lage ist, das hinzukriegen. Weil diesen Dualismus zu erfüllen, ist, glaube ich, extrem herausfordernd. Denn du musst theoretisch in den letzten Jahren deiner Regierung, ohne zu wissen, ob es die letzten Jahre sind, schon Antworten auf das Übermorgen haben.
Das ist für mich einmal ein sehr schönes Beispiel. Und ich nehme das gerne, weil das immer den Spiegel auch linksgrün beispielsweise vorhält. 2001, Einführung des Gesetzes über die eingetragene Lebenspartnerschaft.
Ja.
Es war eine rot-grüne Regierung. Die hatten, glaube ich, 2001 auch so, also da war zwar der Bundesrat, aber ich glaube, das Gesetz war gar nicht zustimmungspflichtig. Da hatten wir die ersten Wahlen direkt nach Rot-Grün wieder gewonnen und der Bundesrat war ja in der ersten Schröder-Zeit definitiv auf unserer Seite. Aber eingetragenes Lebenspartnerschaft. Da nehme ich das immer sehr gerne als Beispiel, weil genau das, was du sagst, Politik, und das ist ein Problem dieser Ampel aktuell, das ist ein Problem dieser gesellschaftlichen Unzufriedenheit. Politik muss immer dafür sorgen, und insbesondere konservative Politik, eine konservative Kraft muss immer dafür sorgen, dass Gesellschaft mitgenommen wird. Dass immer nur so viel Wandel zugelassen wird, wie die Gesellschaft bereit ist, auch mitzugehen. Deswegen auch dieses Thema Veränderungsmüdigkeit, die gibt es nicht. Es geht um die Geschwindigkeit. Und da nehme ich immer das eingetragene Lebenspartnerschaftsgesetz. Rot-Grün hatte die Mehrheit. Warum ist 2001 nicht sofort ad hoc die Ehe für alle eingeführt worden? Warum nicht? Weil da waren es die konservativen Seeheimer der SPD, die gesagt haben, seid ihr eigentlich bescheuert, wie soll ich das zu Hause erklären? Meine Leute zu Hause sind noch nicht so weit. Ja. Und dann hat es nochmal 16 Jahre, lustigerweise, 16 Jahre gedauert, bis 2017 das Gesetz über die Ehe für alle eingeführt wurde. Da gab es einen Peak, einen Mini-Peak an Aufregung, aber da schon nur noch in AfD-Kreisen. Und das war's.
Und da stehen wir jetzt
vor diesem ganzen Gesetzesvorhaben mit Namensgesetz, Safe-ID-Gesetz. Das ist den Leuten zu viel auf einmal und das ist das Problem. Jeder, der von 12 bis Mittag denken kann, weiß, dass eine Gesellschaft und auch eine Partei und eine Wählerschaft sich automatisch weiterentwickelt. Natürlich. Ja. Aber die Geschwindigkeit ist die Frage.
Genau.
Und das sind ja auch Sachen, als es 2017 mit der Ehe.
Ehe für alle.
Ehe für alle war 2017.
Juli 2017.
Ja, genau. Das wurde auch in der Bevölkerung gar nicht mehr diskutiert. Das war einfach
selbstverständlich.
Das war selbstverständlich am Ende, ja. Aber wenn man sich
jetzt mit den Leuten unterhält.
Das hatte Angela Merkel ja im Max-Gorki-Theater hier in Berlin in diesem Brigitte-Talk einfach gesagt.
Ja, genau.
Ja, dann stimmen wir halt da offen drüber ab. Ich war lustigerweise an dem Abend da. Und im Saal hat da auch jeder einfach nur kurz applaudiert und das so zur Kenntnis genommen. Das war alles. Ne?
So.
Das war nicht so der. Und dann hat Angela Merkel ja selber dagegen gestimmt. Wo ihr ja dann auch nachgesagt wurde, das hat die nur gemacht, um die Konservativen in der Partei zu beruhigen, wo ich mir gedacht habe, nein, es war eine offene Abstimmung und Angela Merkel hat sich so entschieden.
Ja.
Und so.
Ja. Und das war in der Gesellschaft kein Ding mehr.
Nein.
Aber jetzt, was wir haben, was Namensgesetz,
Self-ID.
Ja, genau. Wenn du dich mit den Leuten vor Ort unterhältst, die sagen dir zum Teil, was soll das?
Ja.
Was soll das, ja? Das ist die Holzhammer-Methode, da wird gesagt, okay, ich meine, sie haben jetzt auch nur noch ein geringes Zeitfenster, um es umzusetzen, das werden sie auch wissen, ja? Und dann müssen sie es durchdrücken, ja? Und die Leute denken sich, sag mal, ihr wollt mir jetzt hier eine teure Heizung verkaufen, um es jetzt mal zu überspitzen, ja? Ich habe ganz andere Probleme, die Lebensmittel werden jetzt noch teurer, ja? Die Bauern sind ja auf den Barrikaden.
Energiepreise
sind hoch.
Ja.
Und ihr setzt mir jetzt so ein Ding vor
Prioritäten, Fragezeichen.
Ja, genau. Das ist übrigens die große Frage. Auch da, Robin Alexander hat sich schon den Machtwechsel gestellt. In der letzten Folge, vor der vorletzten Folge, vor der Weihnachtspause. Und das vielleicht zum Abschluss jetzt, weil wir müssen mal zum Ende kommen.
Ja.
Weil es sollte ja nur ein kurzer Überblick über die Woche sein. Ich glaube aber, wir machen es dann einfach als kurze Special-Extra-Folge vorweg. Cannabis-Gesetz. Kommt das dieses Jahr oder nicht?
Nee. Glaube ich
nicht. Weil nämlich genau aus den Überlegungen. Glaub es gibt ja jetzt immer mehr SPDler, die auch auf Twitter sagen, ich werde nicht dafür stimmen, Freunde.
Die Innenpolitiker wollen das nicht. Und aus guten Gründen, meines Erachtens. Aber das kann jeder seine Meinung haben. Ich glaube...
meine das Frage ist schön, dass
es
kommt.
Ja, aber es ist das, was Marcel gerade noch mal zum Abschluss gesagt hat und wir ja eigentlich schon vorher im Talk beim Jahresrückblick erwähnt haben. Diese Ampel weiß inzwischen, dass sie ein Enddatum hat.
Ja.
Und genau deswegen werden jetzt auch ideologisch Sachen durchgeprügelt. Ich glaube aber, dass das Cannabis-Gesetz dazu nicht gehört. Da werden sie sich auf ganz andere Themen einigen, die sie noch versuchen. Weil alles schaffst du nicht. Und jetzt wird es so eine Rosinenpickerei geben, in der Angst, dass es halt eben nicht weitergeht. Und deswegen wird jetzt auch ohne Rücksicht auf Verluste ganz knallhart nochmal durchgeprügelt.
Ja, ich glaube aber, wie gesagt, dass da Robin Alexander recht hat, indem er sagt, die wollen nicht, dass die Leute denken, ihr kriegt noch nicht mal einen Haushalt hin, aber das Erste, was ihr als Nächstes macht, ist das Kiffen legalisieren. Ich glaube, das kann sich kein verantwortungsvoller Politiker in der öffentlichen Wahrnehmung leisten. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Und nochmal, mir ist das Gesetz sogar relativ egal. Ich bin persönlich dagegen, aber bitte. Haben wir noch was mit Blick auf die Woche? Doch, wir haben noch, läuft gerade... FDP Dreikönigstreffen. Ich habe nur schnell kurz mal in Tweets reingeguckt. Irgendwie heißt es, dass Lindner sehr angefasst sei und sehr unsouverän in seiner Rede. Ich werde das gleich mal nachgucken.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Aber offenkundig scheinen da so diese ganzen, vielleicht, also ich werde es mir anhören, aber es gibt ja diese Theorie, dass das Ergebnis, dieses fast 50-50% Ergebnis über... Das hatten wir auch noch diese Woche, siehst du? 50-40% Ergebnis FDP. Wir reden so wenig über die FDP, ist die uns schon so egal?
Wir haben das tatsächlich im Jahresrückblick diskutiert, das Ergebnis. Insofern würde ich sagen, die Leute sollen dort einfach reinhören.
Aber da ist einfach der vielleicht, also die sollen ja so geschockt davon gewesen sein, dass das wirklich so knapp ausgegangen ist.
Ich dachte tatsächlich, dass es für ein Nein am Ende reicht. Aber da
hätte ich auch gedacht.
Ja. Wenn man mal überlegt, dass die gesamte Parteispitze ja für den Verbleib geworben hat, ist es eigentlich erstaunlich, dass es so knapp am Ende nur gereicht hat.
Also werden wir, vielleicht je nachdem, was noch um Dreikönigstreffen passiert, aber ich denke mal, da werden wir dann vielleicht, wenn es relevant ist, nächste Woche drüber reden.
Auf jeden Fall.
Und ansonsten, wie Baha schon gesagt hat, wir empfehlen euch auf jeden Fall jetzt den Jahresrückblick. Den findet ihr auch als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, euch im jetzt kommenden Jahr wieder häufiger zu lesen, zu hören und was auch immer. Schreibt uns gerne eure Anmerkungen, Kommentare zu dem, was wir machen, gerne per Tweet oder DM oder wie auch immer ihr uns kontaktieren
wollt.
Fax. Fax. Wir richten einen, und demnächst gibt es unseren, nein, wir richten keinen Faxabruf ein. in dem Sinne, herzliche Grüße aus Berlin an die ganze Unionsbubble und wir freuen uns auf ein sehr spannendes und sehr wahlkämpferisches Jahr 2024 mit euch. Dankeschön. Dieser Podcast ist eine Produktion der Mittelpunkt Debattenagentur. Alle Informationen unter www.mitte-punkt.de. Folgt uns gerne überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf X unter @mittepunkt.